Christian, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goodcast Deep Dive.
Hallo Julius.
War das dein Telefon, was da eben vibriert hat? Hast du Nachrichten aus Japan bekommen?
Aus der Türkei.
Aus der Türkei?
Was denn?
Sag ich nicht. Das passt ja zum Thema. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut, dankeschön.
Sagst du immer. Warum geht's dir denn sehr
Spitze.
Gut? Heute machen wir einen Deep Dive. Warum geht's dir denn sehr gut?
Ich habe keinen Grund, dass es mir nicht gut geht. Ich bin gesund.
Sehe gut aus. Bin erfolgreich.
Podcast.
Ich bin klug. Bescheiden.
Unter anderem. Alles gute Gründe.
Alles gute Gründe. Ich habe ein sehr schönes Thema vorbereitet. Das war sehr enthusiastisch, sehr dicht am Mikrofon. Ich habe ein sehr schönes Thema vorbereitet.
Als da wäre. Du hast es ja schon angekündigt. Ich bin gespannt. Ist ja eigentlich ein Thema, was man von mir erwarten würde.
Richtig. Richtig. Aber wir sind beim letzten Mal, ich weiß nicht, ob du es rekonstruieren kannst, über die EU-Ratspräsidentschaft auf das Thema gekommen. Ich hatte zwei Themen zur Auswahl. Du durftest ein Los ziehen. Das Los hat entschieden.
Was wäre das andere gewesen?
Veränderung beim Umweltschutz, wenn es um Wegwerfplaster, wenn wir über Wegwerfplaster reden. Das ist auch ein gutes Thema. Lass mich raten, das nimmst du beim nächsten
Mal. Ist eigentlich mein Thema.
Warum ist Zypern interessant? Weil wir nichts über Zypern wissen. Wir wissen weniger über Zypern als über Oman. Achtung, ohne Artikel.
Ich habe nochmal nachgeschaut, es geht wohl auch mit.
Jetzt habe ich mir. Ich habe es nachts geübt. Ich habe lauter Sätze erzählt mit Oman.
Also der Duden sagt, es ist egal. Der Vorsitzende der deutsch-omanischen Freundschaftsgruppe sagt, es geht nur ohne.
Ich reise nach Oman.
Ja.
Oder nachm.
Oder in den Oman. Beides grammatikalisch richtig.
Es gibt Länder in Europa, von denen wissen viele gar nicht, dass die existieren.
Oder dass die in Europa sind.
Genau. Oder dass sie
in Asien sind.
Das fängt ja gut an. Oder dass sie aktuell den Vorsitz der EU-Ratspräsidentschaft haben. Hm. Nämlich so auch Zypern. Frage, welche Länder reihen sich dort noch mit ein?
Alle, die in der EU sind.
Nein, die man nicht kennt, die man nicht so sofort auf dem Schirm hat.
Slowenien?
Ja, gut.
Malta?
Also
du meinst eher die unbekannteren,
kleineren
Länder. Slowakei?
Stimmt, habe ich gerade erzählt, fahre ich demnächst hin.
Hm. Nach Bratislava oder Pressburg, wie es auf Deutsch heißt.
Nach Pressburg. Noch eins oder vollständig? Vielleicht sollten wir uns zum Ziel machen, diese Liste mehr in den Fokus zurück.
Naja, welche Länder kennt man, welche kennt man nicht? Wenn die Länder des westlichen Balkan mit dazukommen, gibt es da wahrscheinlich Nachholbedarf. So Albanien, Nordmazedonien, Montenegro. Was weißt du über Montenegro? Ist einer der Kandidaten, der wahrscheinlich reinkommt jetzt.
Das ist ein ganz kleines Land.
Kleines Land.
Klitzeklein. Kleiner als Saarland, oder? Geht das?
Geht.
Okay. Gut, heute reden wir aber nicht über Montenegro, wir reden auch nicht über Mazedonien, wir reden nicht über Malta und auch nicht über Slowenien oder die Slowakei.
Sehr gut.
Wir reden über Zypern, weil Zypern gerade, ich wiederhole es noch einmal für die, die es nicht gehört haben, die EU, den EU-Ratsvorsitz übernommen hat 2026 bis Juni 2026 und zwar unter dem Motto An Autonomous Union Open to the World.
Ist das ein Akronym? Kann man das irgendwie aussprechen?
AAUOTTW.
Ja.
Eingängig.
Ich habe es schon wieder vergessen, sag nochmal.
An Autonomous Union Open to the World.
Eine autonome Union.
Und da steckt tatsächlich schon der Ist-Zustand dieses Landes drin, nämlich Autonomität. Autonomität, eieiei. Ist früh am Morgen, die meisten wissen das ja nicht, wir zeichnen hier gerade um 6 Uhr morgens auf. Ja. Autonomie und offen für die Welt. Und das ist referenziert wohl, das ist zumindest das, was da rein interpretiert wird, auf die Geschichte Zyperns. Wir werden darauf eingehen. Warum ist dieses Land ein Good News Deep Dive Weird? Ich bin heute Morgen noch nicht ganz wach.
Du bist noch auf Englisch unterwegs.
Alter Vater. Zum einen stabiles Wirtschaftswachstum. Das werden wir uns das im Detail anschauen. Rekordtourismus und politischer Neustart mit eventuellen Friedensgesprächen. Die Frage, und du hast es vorher gesagt, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, als wir schon live waren, dass da schon die Chance drin steckt, auch als Vorbild in die Geschichte einzugehen und einen Konflikt aufzulösen, der als sogenannter eingefrorener Konflikt gilt. Also eine verhärtete Front zwischen zwei Ländern, die nicht so recht wissen, wie sie miteinander ins Gespräch kommen sollen.
Ich habe es nicht gesagt.
Doch, du hast es zusammengefasst und es war ungefähr, hast du Brückenbauer gesagt oder habe ich mir das eingebildet? Das
hast du dir eingebildet.
Dann habe ich es dir in den Mund gelegt.
Sowas würde ich niemals sagen.
Wenn du es gesagt hättest, wäre es sehr schön gewesen.
Okay.
Also Zypern gilt als sogenannter eingefrorener Konflikt. Wir reden über ein Land, das in zwei Länder geteilt ist. Auf der einen Seite Zypern und auf der anderen Seite die Türkei. Und in der Mitte gibt es eine Grenze, die ungefähr 160 Kilometer lang ist. Und das schon sehr lange, über einen sehr langen Zeitraum. Warum es dazu gekommen ist, es gab 19...
Also die Insel ist geteilt, ne?
Die Insel, ja. Okay, Zypern ist eine Insel. Vielleicht fangen wir damit an. Zypern ist eine Insel im Mittelmeer mit der Hauptstadt...
Nikosia.
Nikosia. Und was ich sehr spannend finde, ich glaube, dass das den meisten auch nicht klar ist, das liegt so weit von uns aus gesehen rechts unten, also wirklich weit rechts unten.
Ich habe die Augen, weil man würde Osten sagen, glaube ich.
Nee, es ist rechts okay, unten.
Gut, aber wenn wir gucken jetzt, dann wäre es links.
Dann wäre es aber
wenn wir nach unten
Südost. Gucken. Ist ja auch egal. Schätzfrage, wie weit ist es weg von Israel, das Land?
In Kilometern?
Ja. Du bist auch so gut in Kilometern.
Du. Weit weg von Israel. 400 Kilometer.
200.
Okay.
Von der Türkei?
100.
70 bis 80. Ich weiß ja auch nicht, warum 70 bis 80, aber 70 bis 80.
Verändert sich, ist eine Insel, schwimmt.
Und, und von Syrien?
Auch nicht, da irgendwas dazwischen. 140.
100. Ja, aber gut, ja, ist es früher. Aber ich hätte es viel, weiter weggeschätzt. Viel weiter weggeschätzt.
Es liegt, du kommst jetzt gleich wahrscheinlich da drauf, aber es liegt in Asien.
Es, geografisch. Erzähl ruhig, bitte, ich komme da nicht drauf.
Das war es auch schon. Es liegt auf der asiatischen Kontinentalplatte.
Also 1974 gibt es einen Putsch der zypriotischen Nationalgarde unter der Führung von Nikos Samson. Nicht zu vergleichen mit Nikos Simpson.
Gibt's den?
Aber fand ich lustig. Unterstützt von der griechischen Militärjunta gegen den damals amtierenden Präsidenten und Erzbischof, gegen Makarios III. Das ruft eine Reaktion der Türkei hervor mit einer militärischen Intervention. Daraufhin besetzt die Türkei 37% der Insel. Und dieser Zustand, der hält im Grunde bis heute an. Die Türkei hat dort bis heute 30.000 Soldaten stationiert. 30.000. Ich finde, das ist echt eine große Zahl. Es ist eine kleine Insel mit sehr wenigen Einwohnern. Davon sind 30.000 Soldaten und Soldatinnen. Man hat dazwischen eine sogenannte Pufferzone eingerichtet, die mitten durch die Stadt geht, was diese Stadt zur letzten geteilten Hauptstadt der Welt macht. Wusstest du das?
Ja.
Ach verdammt, ey. Und ich wollte dich richtig mal, einen gucken lassen. Naja. Also, wir haben im Süden die international anerkannte Republik Zypern. Griechisch-zypriotisch dominiert, zyprisch dominiert und im Norden der nur von der Türkei anerkannten Teil Türkische Republik Nordzypern und dazwischen dann irgendwie die Hauptstadt.
Mittendrin, ja.
Mittendrin statt nur dabei. Und trotzdem hat es dazu geführt, dass der südliche Teil, also die anerkannte Republik Zypern, 2004 EU-Mitglied geworden ist und damit faktisch ein Staat entstanden ist, oder eine Insel entstanden ist. Mir kommt es. Hast du so Computerspiele gespielt, wo man auf einer Insel sich so einen kleinen Staat aufbauen konnte?
Bestimmt.
So kommt mir das ein bisschen vor. Man guckt auf so eine kleine Insel von oben drauf und auf der einen Seite gilt das eine und auf der anderen Seite gilt das andere. So ein bisschen. Ja, das resoniert nicht bei dir, aber bei mir resoniert das. Also,
doch.
Das gilt quasi im Süden EU-Recht und auf der anderen Seite nicht.
Ja.
Was ein total schräger Zustand.
Naja. Ist nicht, also gibt es auch in anderen Fällen, dass Inseln geteilt sind und dass da zwei verschiedene Staaten auf einer Insel sind.
Wo denn?
Irland.
Wo denn noch?
Indonesien.
Indonesien? Wirklich? Okay.
Aber
nicht in so einem kleinen Kosmos, oder?
Naja, auch noch so klein. Warte mal, was ist denn hier in der Karibik? Ist es nicht auch bei der Dominikanischen Republik? Die teilen sich doch auch die Insel mit einem anderen Land.
Okay, mit Frankreich. Ich dachte, alle Karibikinseln gehören zu Frankreich. Auch nicht?
Nein.
Na gut. Okay. Und
Kuba, das ist auch ein Teil amerikanischer Basis.
Ja.
Da gilt auch kein kubanisches Recht.
Ja, aber stell dir mal vor, knapp 40% Kubas wären amerikanisch. So ist es ja faktisch nicht.
Noch nicht.
Gut. Auf Zypern leben insgesamt 1,4 Millionen Menschen, was, wenn man das vergleicht, ungefähr so viel ist wie in Hamburg.
Gut. Guter Vergleich.
Ja, das ist ungefähr so viel in Hamburg. Ne, ja. Das ist doch gut, immer eine Vorstellung zu haben. Ungefähr so viel in Hamburg, aber 500.000 mehr als im Saarland.
So viel Wunder.
Ja, ein bisschen über 900.000, ich glaube knapp 1.900.000 irgendwas. Bei einer Fläche von 9.250 Quadratkilometern, die sich eine Vorstellung davon machen können.
Drittgrößte Insel im Mittelmeer.
Ist das so?
Dritt- oder viertgrößte Insel.
Wer kommt davor?
Sizilien und Kreta sind größer, würde ich sagen.
Ah, Sizilien.
Sardinien weiß ich nicht genau, könnte ungefähr so groß sein.
Es gibt ja diese Kennzahl Bruttoinlandsprodukt. Ja,
kenn
es ich. Gibt unterschiedliche Kennzahlen, Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Dann gibt es Wachstum, Arbeitslosigkeit und so weiter und so weiter. Ich will dir die ganzen großen Zahlen ersparen, aber was ich sehe, also die ganzen, jetzt nicht zu tief rein, aber was ich total spannend fand, ist, dass die Arbeitslosigkeit auf Zypern bei ungefähr 4-4,5% liegt, wohingegen sie in Deutschland bei gerade ungefähr 6% liegt. Und das Wirtschaftswachstum auf Zypern, und deswegen ist das eine gute Nachricht, über dieses Land zu reden, das Wirtschaftswachstum auf Zypern, angekurbelt durch den Tourismus, liegt bei ungefähr 3,4-3,5%. In Deutschland bei?
Wissen wir nicht genau. Zwischen 1, naja, nee. Es gibt schon auch 0,5, es gibt auch ein paar größere, höhere Prognosen aktuell.
So, und das heißt, wenn man das mal gegeneinander
setzt. Sehr prozentual, also von wo kommst du?
Von null.
Okay, dann ist 0,5 auch egal.
Ja gut, aber egal ob 0,5, 0 oder 1.
Ja.
Wenn ich ein Wirtschaftswachstum habe, das dort
positiv.
Irgendwo...
Wenn es wächst, ist immer positiv.
Und im Vergleich sind 3,4 positiver.
Positiveres, am positivsten.
So, jetzt mache ich das doch, jetzt vervollständige ich das doch. Das Bruttoinlandsprodukt von Zypern liegt bei 33,6 Milliarden und das von Deutschland bei 4.100 Milliarden. Mhm. Also sieht man schon, da ist eine Unwucht drin und zeitgleich... Ja, ist ja auch viel größer, haben wir ja gerade eben
mehr
gehabt.
Menschen, ja.
Mehr Menschen ist größer, ist nicht geteilt und so weiter und so weiter. Und trotzdem ist es so, dass nicht mehr geteilt.
Nicht, ach so, ist ein anderes Thema.
Ja, hatten wir im Übrigen vor kurzem, hatte ich das Thema mitgebracht, gute Nachrichten im Rahmen des Mauerfalls.
Ja.
Also für alle, die Lust darauf haben, da nochmal einzusteigen.
4-5 Folgen zurück.
Ja, haut ungefähr hin. Also größeres Bruttoinlandsprodukt und so weiter und so weiter. Aber das Wachstum ist halt stark, starkes Wachstum und geringere Arbeitslosigkeit, was mich fasziniert. Dass es dort eine geringere Arbeitslosigkeit gibt, weil ich hätte vermutet, dass sie höher ist, aber war einfach nur ein Bauchgefühl. Plus eine extremst wachsende Tourismusbranche, 2024 mit einem Plus von 15%, das ist einer der höchsten Zuwächse in ganz Europa.
Wow.
Und insgesamt scheint es so zu sein, es gab wohl einen riesengroßen, das habe ich nur gelesen, deswegen ich bin ja kein super Kenner davon, muss das ein bisschen vage wiedergeben, es muss 2013 eine riesengroßen Bankenkrise gegeben haben. Mhm. Es gab in Zypern den sogenannten Goldenen Pass.
Mhm.
Und dieser Goldene Pass hat so funktioniert, dass wohlhabende Ausländer eine zyprische Staatsbürgerschaft erhalten konnten und damit einen EU-Pass. Und im Gegenzug dazu wurden dann eben hohe Investitionen vor Ort im Land getätigt. Das ist irgendwann komplett explodiert und hat zu einer Bankenkrise geführt. Und irgendwie hat sich das Land aus dieser Bankenkrise gelöst und wieder erholt. So, also die Zeichen stehen auf Wachstum, positive Zukunft. So, was ist besonders? Es gibt das erste Mal seit Jahrzehnten einen Zustand, in dem diese beiden Lager, die sich eigentlich, könnte man sagen, konfrontativ, also die stehen ja nicht konfrontativ, sie reden einfach nicht miteinander. Sie sind, glaube ich, nicht im Dialog, so ist zumindest mein Verständnis.
Ja, ich würde da schon konfrontativ für benutzen als
Waren Adjektiv. Nicht im Dialog.
Ja.
Ich hoffe, dass du bis hierhin richtig viel Spaß hattest und ich will dich auch nur ganz kurz vom Weiterhören abhalten. Nur einmal kurz durchgefunkt, es gibt eine Steady-Page und auf der kannst du den Goodcast unterstützen mit einem kleineren, einem mittleren oder einem großen Betrag, wie du das gerne möchtest und dafür bekommst du natürlich auch was von uns. Was das genau ist, guckst du dir am besten selber an. Also geh mal bei Steady vorbei und schau dir die Goodcast-Seite dort an. Ware nicht im Dialog, denn der Präsident der Republik Zypern, Nikos Christodoulides, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und der Präsident der türkischen Republik Nordzypern, Tufan Erhüman, haben sich Ende 2025 in der UN-Pufferzone getroffen und die Bereitschaft erklärt, den lang gestoppten Friedensprozess wiederzubeleben. Und das ist tatsächlich eine richtig gute Nachricht.
Allerdings.
Wir können an der Stelle die Nachricht noch nicht überbringen, dass es passiert ist. Das machen wir dann in einer Extra-Ausgabe. Da geben wir dann quasi alles wieder, was wir jetzt schon mal erzählt haben und tauschen dann diesen Block aus. Dass die beiden diesen Friedensprozess dann tatsächlich durchgebracht haben. Warum ist das spannend? Zum einen, weil es natürlich eine totale Erfolgsgeschichte für Europa wäre. Also ich überlege gerade, wir haben das in Europa an keiner anderen Stelle, oder?
Nein.
So, also wenn
du meinst, dass ein Teil des Landes besetzt ist?
Nein. Na, besetzt? Besetzt? Ist das so? Weil es sind ja zwei unabhängige...
Naja, da kommen wir ins Völkerrecht. Das ist halt die Frage, wenn ein Staat nicht anerkannt ist, ist es ein unabhängiger Staat. Also dieser Staat taucht ja nicht auf.
Ja, warte mal ganz kurz, ein bisschen Teechen eingießen. Okay, also es ist eine gute Nachricht deswegen, weil es eine totale Erfolgsgeschichte für Europa wäre und weil es auch Vorbildfunktion für andere Länder haben könnte. Ich habe in dem Zusammenhang gelesen, dass man auch im Rahmen dieser Südkorea, Nordkorea Situation häufig auf Zypern gucken, guckt, ob sich da das irgendwie lösen lässt. Ich glaube, dass der Vergleich ein ganz kleines bisschen hinkt. Aber
warum?
Weil ich das Gefühl habe, dass der nordkoreanische Diktator da vielleicht doch eher ein Hardliner ist.
Ja, wenn man auf einzelne Personen schaut oder auf so Führungsriegen, ja, aber wenn am Ende die Menschen sagen, ich meine, du hättest das gleiche auch über die DDR sagen können und über SED-Kader, dass es Hardliner sind.
Das gilt, meine ich, ab sofort. Da hat sich doch jemand vertan. Nein, ich fände es wäre doch schön. Die Frage habe ich noch nicht gestellt. Warst du schon mal auf Zypern?
Nein.
Ist das eine Reise, die bei dir in den nächsten Jahren ansteht?
Bestimmt.
Gut. Dann begleite ich dich.
Nichts Konkretes, aber bestimmt. Es ist unheimlich heiß im Sommer.
Ja.
Es ist unerträglich heiß, glaube ich.
Eines der Länder, die extrem unter dem Klimawandel leiden. Du hast mir jetzt die Brücke geschlagen. Es gibt Probleme mit Wasserknappheit, es gibt Probleme mit Hitzewellen. Es gibt im Grunde die Möglichkeit, extremst hohe Solarkapazitäten aufzubauen. Und trotzdem ist es in der Vergangenheit dazu gekommen, dass man die Netze abschalten musste, weil sie überlastet waren, weil die Sonne so viel eingespeist hat. Und ich weiß es nicht, ich glaube 37 oder 47% werden über Solarenergie generiert. Das, was man gerade angezettelt hat, ist, dass man den sogenannten Euro-Asia Interconnector bauen möchte. Und zwar eine Verbindung zwischen Griechenland, also nach Griechenland und nach Israel, um so Strom auszutauschen. Hm. Was mega smart ist. Das ist im Übrigen ein geiles Wort, der Euro-Asia Interconnector. Jetzt bin ich mit meinen, ich müsste in Zukunft meine Zettel mal nummerieren. Lass uns mal ganz kurz zurück auf diesen Friedensprozess kommen.
Ja.
Okay. Also es gibt Rechnungen, was würde dieser Friedensprozess eigentlich für das Land bringen? Mhm. Und was da in Betracht gezogen wird, sind solche Fragen wie Wohlstand, würde es den Leuten hinterher besser gehen? Was würde mit der Arbeitslosigkeit passieren? Auch kritische Frage, was passiert eigentlich mit 30.000 Soldaten und Soldatinnen, die dort stationiert sind und ja dann irgendwie zumindest in Teilen Arbeit gebracht wurden? Das ist ja ein total verhärteter Konflikt, der dort seit, ich habe ein anderes Wort verwendet, ich habe nicht gesagt verhärtet, sondern erstarrt, eingefroren.
Eingefrorener
Konflikt. Das heißt, die Leute sind ja dort, die haben ja dort Familie. Die wohnen ja da. Das heißt, wenn man das auflöst. Und trotzdem spricht man von der sogenannten Friedensdividende. Mhm. Das heißt, nach den ersten 10 Jahren der Wiedervereinigung würde das zu 7% höheren Einkommen führen. Würde insgesamt nicht nur auf einer Seite das Einkommen steigern, sondern eben auf beiden Seiten das Einkommen steigern. Und demgegenüber rechnet man mit rein die Kosten des Stillstandes, die sich besonders dadurch ergeben, dass es extrem viel Migration gibt, dass es extrem viel ungenutzte Ressourcen gibt, wenn es um die Nutzung von Land geht und um die Nutzung von Gebäuden geht. Und was ich in dem Zusammenhang auch gelesen habe, ist, dass man davon ausgeht, dass es mehr Frauen in Erwerbstätigkeiten bringen würden, weil sie dann grenzüberschreitend arbeiten könnten. Das ist keine gute Nachricht, aber ich fand es spannend, deswegen will ich es an der Stelle einmal sagen. Es gibt ja in einem Rahmen solcher Konflikte gibt es ja auch immer Menschen, die vertrieben werden. Und da sind dann die Eigentumsverhältnisse häufig nicht geklärt. Und auf Zypern ist es wohl so, dass jährlich ungefähr 1.000 Menschen sterben ohne Entschädigung dafür, dass sie irgendwann mal enteignet wurden. Hm. Und auch das würde man quasi lösen, dieses Problem, weil die Befürchtung besteht, dass je länger man diesen Konflikt nicht löst, desto mehr geht das in das Gruppengedächtnis, in das, da gibt es ein schöneres Wort für als Gruppengedächtnis. Wie sagt man denn das gemeint, wenn so eine Gemeinschaft ein Gedächtnis hat und so Erinnerungen, die zurückliegen, sich manifestieren? Sag mal, Gruppen, ja, okay, wir bleiben bei Gruppengedächtnis.
Das ist doch gut beschrieben.
Und tatsächlich verbindet man eben neben vielen anderen Dingen, auch in der Außenwirkung, das, was wir jetzt eben schon besprochen haben, auch positive Effekte nach innen. Das, was da irgendwie zur Verhandlungsmasse geworden ist, und das weißt du am Ende sehr wahrscheinlich sehr viel besser als ich, sehr wahrscheinlich sehr viel besser, das habe ich richtig toll formuliert, ist, dass es trotzdem zwei unterschiedliche Positionen gibt. Das eine ist die Position der Türkei, die auch irgendwie auf dieser Zwei-Staaten-Lösung beharrt und dementsprechend diesen ganzen Prozess auch seit 2012 boykottiert. Und auf der anderen Seite den gewünschten NATO-Beitritt der Republik Zyperns. Und jetzt probiert man irgendwie diese beiden Themen miteinander zusammenzubringen, indem, das scheint die Grundlage dieser Gespräche zu sein, die dort geführt wurden und dieses Prozesses, der dort angeschoben wurde, dass man sagt, okay, wir verstehen, dass die Republik Zypern NATO-Mitglied wird und es dafür EU-Zugeständnisse an die Türkei gibt an Ankara. Und das scheint eine ziemlich schwierige Gemengelage zu sein. Darüber hinaus, wusste ich auch nicht, gibt es vor Zypern unwahrscheinlich viel Erdgas. Und es ist einfach nicht geklärt, wem dieses Erdgas gehört und wer es abbauen darf. Und auch das könnte man im Rahmen dessen lösen. Es gibt noch eine Latte weiterer positiver Argumente. Aber ich glaube, ich habe meinen Punkt machen können. Und das war dann damit eine sehr, sehr schnelle Folge dieses Mal. Mit vielen Fakten rund um Zypern. Ich für meinen Teil fahre nach Zypern.
Wann?
Demnächst.
Ach so, aber noch nichts Konkretes geplant. Ja, aber es ist interessant. Genau, du sprichst es ja an. Also die Türkei ist in der NATO, Zypern will in die NATO, Zypern ist in der EU. Die Türkei, da weiß man nicht genau, wie geklärt es ist, ob die überhaupt da noch rein wollen oder ein spezielles Verhältnis entwickeln noch zur EU. Und das Gleiche haben wir gesehen zum Beispiel beim NATO-Beitritt Schwedens, wie man das verhandeln kann. Da musst du auch die Türkei zustimmen und dann gibt es eben Zugeständnisse an Partner, die da zustimmen müssen. Und wenn es dem Frieden hilft und irgendwie diesem Prozess eine Friedensdividende zu erwirtschaften, dann warum nicht?
Friedensdividende ist ein neues Wort, das ich in mein Vokabular aufnehme. Auch morgens um 6, um diese Uhr, zwischen SH7. Den
kanntest du aber schon. Friedensdividende, wenn Kriege enden und...
Noch nie gehört.
Nee?
Noch nie gehört. Ich lerne ja immer auch was bei diesen Folgen.
Bezeichnet den Prozess, dass man weniger in Militär investiert und dadurch freie Ressourcen hat und Menschen produktiveren Tätigkeiten nachgehen können, als Soldat zu sein.
Keine zynische Frage. Ist das Gegenteil einer Friedensdividende eine Kriegsdividende?
Wahrscheinlich.
Gibt es das?
Ja, auch. Da profitieren dann andere. Wenn militärisch aufgerüstet wird, gibt es, kannst du dir vorstellen, auch Firmen, die mehr Absatz haben und die haben auch Menschen, die da arbeiten.
Also ich wünsche von meiner Seite aus dem Präsidenten der Republik Zypern, Nikos Christodoulides, und dem Präsidenten der Türkischen Republik Nordzypern, TRNC, Tufan Erhürmann, viel Erfolg. Viel Erfolg.
Wirklich. Wir drücken die Daumen.
Die machen das. Die beiden. Ist doch gut. Ist doch gut. Dass, ich finde das total interessant, dass da ist so ein Konflikt jahrelang einfach komplett in Stillstand gekommen. Und dann gehen da zwei Leute aufeinander zu. Finde ich richtig großartig. Die kriegen, wenn die das schaffen, kriegen die einen Friedensnobelpreis. Das, darauf wette ich heute 5 Euro. Und damit meine ich nicht einfach nur die dumme Medaille, ja, dass die weitergereicht wird, sondern die kriegen den richtigen Friedensnobelpreis.
Ja. Ja, manchmal friert man Konflikte ein, um eben Druck rauszunehmen und dann wird später, kommt später die Situation, dass man überlegt, können wir das nicht vielleicht ganz auflösen. Aber oft hilft es auch, um Situationen zu beruhigen. Ne? Dass ein Krieg endet, friert man eben Grenzen ein. Haben wir hier in Berlin ja auch erlebt.
Damals?
Ja.
Schön, dass vorbei ist.
Ja.
Guck mal, wir beide hätten uns zum Beispiel nicht kennengelernt.
Wenn es die Mauer noch gäbe?
Ja.
Bist du sicher?
Nee. Wo bist du geboren?
In Berlin.
Wo?
In Marzahn.
Da hätten wir uns doch kennengelernt. Vielleicht. Christian, welches Thema hast du zum nächsten Mal mitgebracht? Das ist, da haut doch alles an Zeitformen nicht hin. Welches Thema wirst du beim nächsten Mal mitgebracht haben?
Mitgebracht haben werden. Japan. Wir gucken nach Japan und aktuelle politische Entwicklungen in Japan. Es ist total interessant. Wir meinen immer, dass wir dieses Land kennen, dass es relativ ähnlich ist zu unseren Demokratien. Es ist eine Demokratie im Fernen Osten. Ja, aber diese Demokratie funktioniert erstaunlicherweise komplett, nicht komplett, aber sehr viel anders als Demokratien, die wir kennen und von denen wir gewohnt sind, wie sie funktionieren, ab welchem Alter man wählen darf zum Beispiel, ab welchem Alter man gewählt werden darf. Darüber machen wir uns gar nicht so viele Gedanken mehr. Wir reden ab und zu darüber, das Wahlalter auf 16 zu senken bei auch Bundestagswahlen in den Ländern und bei den Wahlen zum Europäischen Parlament ist es schon so. Und wir erinnern uns kaum noch an die Zeit, dass Wählen erst ab 21 möglich war. Das ist auch so lange her wie die Teilung Zyperns ungefähr, dass das geändert wurde. Und wir haben wenig Bezug, finde ich immer. Ich finde es sehr erstaunlich. In Japan darf man erst Parlamentarier werden, wenn man 30 Jahre alt ist.
Findest du das gut oder schlecht?
Dass es geändert wird?
Dass das so wahr ist?
Ist, glaube ich, erstmal keine Frage von gut oder schlecht. Es ist erstmal ein Befund. Wir werden darauf schauen, wie sich das ändert, wer dafür ist, wer dagegen ist. Aber es ist jetzt nicht per se etwas, was gut ist oder schlecht ist. Natürlich ist es immer besser, wenn die Menschen, um die es geht, das sind ja oft auch junge Menschen, in Japan immer weniger, darauf gucken wir auch, mitbestimmen können über die Geschicke eines Landes. Und es sind in anderen Ländern, wo die Bevölkerung deutlich jünger ist, ja, wenn man, also es gibt historische Beispiele, als die Revolution im Iran stattgefunden hat, auch ungefähr in den 70er Jahren, da in der Epoche der Teilung Zyperns, da war mehr als die Hälfte der Menschen unter 16. Heute sind in Nigeria, riesiges Land, mehr als die Hälfte der Menschen unter 19, so um die 18. Und das führt zu Dynamiken, wenn die alle nicht wählen dürfen oder nicht mitbestimmen können, ist natürlich klar, dass dann viel Druck entsteht in einer Gesellschaft, weil man das Gefühl hat, es sind alte Leute, die über unsere Geschicke bestimmen, über die Macht im Land verfügen. Und das sind interessante Prozesse, die in Japan nochmal anders gelagert sind, weil es ein relativ altes Land ist. Es gab die Tradition, dass der Kaiser allen Japanerinnen und Japanern, die 100 Jahre alt wurden, zum Geburtstag ein Porzellanservice geschenkt hat. Damit hat man aufgehört vor 10, 15 Jahren,
Frechheit.
Weil zu viele Menschen 100 Jahre alt geworden sind. Und die Lebenserwartung in Japan ist mit die höchste auf der Welt.
Jetzt konnte sich das Land nicht mehr leisten, Porzellantassen
zu verschenken. Es wird zu teuer. Es waren ja nicht nur Tassen, ich glaube, es war schon nur ein bisschen mehr. Aber damit hat man aufgehört, weil eben 100 eine ganz normale Zahl sein wird in Zukunft, dass die Leute noch älter werden als 100. Und dann ist die Frage, wie viele junge Menschen gibt es überhaupt noch, wer setzt sich dafür ein, noch mitzubestimmen? Wie funktioniert Mitbestimmung? Politische Bildung an Schulen war verboten bis vor wenigen Jahren, weil man keinen Sinn darin gesehen hat, dass junge Menschen damit konfrontiert werden müssen, sich mit Politik auseinanderzusetzen. Sehr interessantes Thema und das ändert sich gerade.
Sehr gut. Sehr, sehr schönes Thema. Gut, schön war's. Bis zum nächsten
Mal. Bis zum nächsten Mal.
Das war eine weitere Folge vom Goodcast. Schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, das dich stärkt, inspiriert oder einfach nur gut für dich ist. Wenn dich etwas bewegt hat oder du Gedanken teilen möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Goodcast gefällt, erzähl gerne deinen Freundinnen davon oder hinterlass eine Bewertung, so wächst unsere kleine Community Schritt für Schritt weiter. Nimm dir Zeit für dich, atme tief durch, du machst das richtig. Bis bald, dein Julius.